Ich möchte auch von meiner Seite her alle ganz herzlich willkommen heissen. Ich stehe das erste Mal hier vorne. Also meine Tochter Tanne hat es noch vor mir hier vorne geschafft. Sie hat sich nämlich vor kurzem hier taufen. Und es ist eigentlich gar nicht so sehr anders als sonst. Normalerweise sehe ich von hinten, jetzt halt von vorne. Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich gerne beten. Herr Jesus Christus, danke haben wir dein Wort. Und ja, red du bitte. So wie wir es vorhin gesungen haben, tu du uns ansprechen, tu du uns das geben, das sagen, was wichtig ist für uns, was wir brauchen für unser Leben, für unseren Alltag. Tu du uns doch ermutigen und bitte brauch du mich. Brauche deine Weisheit, gib du mir bitte deine Worte ins Mund. Danke vielmals. Amen. Ihr Predigt heute am Vormittag, geht das übrigens mit dem Mikrofon? Ist das gut? Okay. Es wird gehen um 3 Tage. Nur um 3 Tage. Und zwar 3 Tage, die vor langer Zeit mal passiert sind. Vor etwa 4000 Jahren, also ca. 2000 Jahre vor Christus. In einem ganz anderen Gebiet ist das gewesen. Nämlich im Gebiet vom heutigen Israel. Dann hat es aber Israel noch nicht gegeben, als Volk und als Land. Und es wird bei der heutigen Predigt 2 Hauptpersonen haben. Die eine Hauptperson ist Gott, das ist ja klar. In einer Predigt, in einem Gottesdienst soll es um Gott gehen. Und auch bei einer Predigt, die sich stützt auf die Bibel aus dem Wort Gottes, ist klar, da wird Gott die eine Hauptperson sein. Und die andere Hauptperson ist der Vater des Glaubens. Hat jemand eine Idee, an wen ich hier denke? Der Abraham, ich merke, ich habe es mit Bibelkenner zu tun, habe ich aber auch so erwartet. Ich lese den Text aus 1. Mose, Kapitel 22. Es sind Verse 1 bis 12. Also 1. Mose 22, 1 bis 12. Ich warte noch ein bisschen, bis das Rascheln aufhört. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Der Abraham, der Vater des Glaubens, er ist aber nicht nur das, sondern wie wir in diesem Text werden sehen, er ist auch der Vater von grösster Anfechtung und von grösster und von schwerster Not. Die drei Tage, die hier der Abraham erlebt hat und durchlebt hat, die hat er nicht wollen. Kenne ich dir das auch? Oder kennst du das auch? Ich glaube, die meisten hier kann ich ja duzen. Kennst du das auch, so Tage, wo du nicht willst? Wo du in einer ausweglosen Situation bist, wo es hoffnungslos ist, so Tage von schwerer Prüfung. Und die heutige Predigt, die hat eine gute Botschaft, nämlich die Botschaft, Gott kann man vertrauen. Gott ist vertrauenswürdig, er ist zuverlässig. Meine Predigt hat drei Punkte. Der erste Punkt heisst, macht das Sinn, aber Abraham vertraut. Der zweite, der Abraham ist tatsächlich bereit, seinen geliebten Sohn herzugeben. Und der dritte, der Abraham hat tatsächlich bis zuletzt Gott vertraut und die Prüfung bestanden. Macht das Sinn, aber der Abraham vertraut. Es heisst ja ganz am Anfang vom Text, den ich vorgelesen habe, und es geschah nach diesen Dingen. Ja, nach was denn? Was ist vorher alles passiert? Einiges ist passiert. Wir sind hier schon im Kapitel 22. Die Abrahamsgeschichte fängt im Kapitel 12 an. Der Abraham in diesen 10 Kapiteln, wo man vorher schon lesen kann über sein Leben, hat schon einige schwere Prüfungen erlebt. Einige Schwierigkeiten. Er hat auch versagt. Er hat zum Beispiel 2-mal nur die halbe Wahrheit gesagt. Er hat einmal beim König von Ägypten gesagt, seine Frau sei die Schwester. Und nachher beim Abimelech nochmal, bei einem anderen König. Es war zwar richtig gewesen, Sarah war tatsächlich seine Schwester gewesen, aber nur seine Halbschwester. Aber es war natürlich noch viel mehr gewesen, es war vor allem auch seine Frau gewesen. Die halbe Wahrheit war eine ganze Lüge gewesen. Er war unehrlich gewesen. Und er hat das gemacht, weil er nicht auf Gott vertraut hat in diesen schwierigen Situationen innen. Ein anderes Mal hat er auch nicht auf Gott vertraut. Er war ungeduldig gewesen. Er hat nachher auf ein Rot, auf die Idee von seiner Frau gelost, von Sarah gelost, hat nachher die Magd von Frau, nämlich die Hagar, geschwängert. Und das war nicht gut gewesen. Das hätte er nicht machen sollen. Es fällt auch auf im Leben von Abraham, eben, wie gesagt, in diesen 10 Kapiteln ist schon sehr viel passiert. Er hat immer wieder müssen loslassen. Er hat zum Beispiel müssen der Lot loslassen. Einmal ist der Lot entführt worden. Der Abraham hat nicht gewusst, ob er der Lot je einmal wird wieder sehen. Er hat nicht zwar können mit Waffengewalt zurückholen, aber später haben sie sich dann getrennt. Loslassen. Oder die Hagar, die ich schon vorher erzählt habe. Die ist mal einmal weg. Und zwar nicht alleine. Schon das war auch nicht ganz einfach gewesen, weil ich denke, durch den Geschlechtsverkehr ist auch gewisse emotionale Bindung entstanden an die Frau. Nein, sie hat in ihrem Leib, hat sie noch das Kindli getragen, das er ja gezeugt hat. Er hat nicht gewusst, ob er die Hagar je einmal wird wieder sehen. Und ob er je einmal das Kind wird sehen, das er gezeugt hat. Sie ist dann zwar zurückgekommen. Sie hat das Kind geboren, es war der Ismael gewesen. Aber nochmal später, das lesen wir gerade im Kapitel vorher, im Kapitel 21, hat er sie so wegschicken, die beiden, Hagar und Ismael. Zara hat sie so gewünscht und Gott hat bestätigt, dass es das Richtige ist. Und jetzt hat der Abraham nur noch einen einzigen Sohn. Der Isaac, der in der Zwischenzeit geboren worden ist. Es ist der Verheißungsträger, der, wo Gott ihm gesagt hat, du wirst durch ihn eine grosse Nachkommenschaft bekommen. Es ist der, der ihm Sarah, seine liebe Frau, geboren hat. Es ist der, der durch ein Wunder entstanden ist. Sarah ist ja schon sehr alt gewesen. Es war nicht möglich gewesen, dass sie ein Kind bekommen könnte. Und Gott hat ein Wunder da. Sie hat nochmal ein Kind bekommen, eben der Isaac. Und so hat der Abraham zu dem Isaac ganz besonders enge Beziehung gehabt, er hat ihn besonders intensiv geliebt. Und jetzt passiert etwas, das fordert der Abraham ganz besonders aus. Es heisst da nämlich im Text, da prüfte Gott den Abraham. Da prüfte Gott den Abraham. Im hebräischen Grundtext ist nämlich Gott vorangestellt. Das ist noch speziell. Die hebräische Sprache funktioniert so, dass auch zuerst das Tätigkeitswort kommt in der Regel, das Verb, und nachher erst das Nomen, das Hauptwort. Also zum Beispiel, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Bereshit bara Elohim et ha aretz, et ha shamayim, et ha aretz. Also das ist der Anfang der Bibel. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Schuf Gott, bara Elohim. Und hier würde man eigentlich auch erwarten, und es prüfte Gott. Jetzt steht es aber umgekehrt. Und Gott prüfte. Und es ist sogar noch stärker betont, dass es Gott ist, der prüft. In dem, dass vordran noch ein Artikel steht. Ha Elohim. Und der Gott prüfte. Und das macht die Erzählung hier so besonders. Dass es Gott ist, der hier auf die Probe stellt. Dass es Gott ist, der versucht, der Abraham testet. Also für uns ist es ja beruhigend, dass wir da lesen können, und Gott prüfte. Das Prüfte, das ist noch gut, dass wir das schon von Anfang an wissen, es ist nur eine Prüfung. Gott hat nicht wollen, dass der schlussendlich der Abraham der Isaac tatsächlich würde töten. Das wäre ja auch fürchterlich gewesen. Gott hat nur wollen testen, ob der Abraham bereit wäre, das zu tun. Gott hat das dem Abraham nicht wollen zumuten. Aber das, dass jemand seinen Sohn hergibt, das hat er nie von jemandem nachher wieder verlangt und würde er auch von uns nicht verlangen, niemals. Aber sich selber hat er es zugemutet. Gott hat sich selber zugemutet, der Sohn, den er liebt, herzugeben. Dann, wo Jesus Christus in die Welt gekommen ist, wo Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hat, dann hat Gott das sich selber zugemutet. Jesus, den er so sehr geliebt hat er hergegeben ans Kreuz. So wie der Abraham parat war, der Isaac herzugeben, so hat es Gott später tatsächlich aber gemacht. In diesem 1. Johannes, Kapitel 4, Verse 9 und 10. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Gott hat seinen Sohn Jesus hergegeben, damit er sühnt für uns. Also stellvertretend stirbt, dass er die Strafe auf sich nimmt, die wir verdient hätten für unsere Schuld. Damit wir durch ihn leben möchten, heisst es da im Vers 9. Damit wir befreit werden von der Schuldenlast. Damit wir befreit werden durch die Beherrschung durch die Sünde. Dass wir befreit werden vom Tod als Folge von der Sünde. Und wer zu Jesus Christus kommt, zu dem, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist, der seine Schuld bereut, der ihn um Vergebung bittet und sagt, jetzt will ich nicht mehr so weiterleben wie bisher, auf dem verkehrten Weg, ohne Gott, sondern jetzt will ich dir nachfolgen, dir, meinem Herr und Erlöser. Wer das sagt, wer das tut, der wird das Kind von Gott. Der bekommt ewiges Leben. Und nochmal aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, jetzt Vers 13, also 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist Jesus Christus, so lautet der Name vom Sohn Gottes. Glaubst du an ihn? Hast du die Gewissheit, dass du das ewige Leben hast. Und wer jetzt nicht kann sagen, in dem Moment, in dem Augenblick vor der Predigt, mal, ich habe die Gewissheit, der kann nach dem Gottesdienst gerne auf mich zukommen und wir können darüber reden, wenn das gewünscht ist. Also, Gott hat der Abraham nur geprüft und wir wissen es jetzt schon. Aber der Abraham weiss es nicht in diesem Augenblick. Das müssen wir ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt die Geschichte noch weiter zusammen anschauen. Was das für ihn muss bedeutet haben, den ganzen Weg, die ganzen drei Tage. Gott sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen. Also offensichtlich ist der Ismael gemeint, der Isaac gemeint, weil der Ismael ist ja nicht mehr da. Den du lieb hast. Auch das deutet ganz klar auf den Isaac. Und schon noch enorm. Gott ist sich sehr wohl bewusst, was er verlangt. Nämlich, dass der Abraham seinen geliebten Sohn nimmt. Dass der Abraham seinen Sohn liebt. Gott weiss das. Und trotzdem verlangt er von ihm, dass er ihn nimmt und den opfert. Schlachtet wie ein Tier. Nimm den Isaac. Jetzt kommt es noch ein drittes Mal. Eindeutige, dreifache Bezeichnung, dass es der Isaac soll sein, wo der Abraham soll nehmen und töten. Aber ist das nicht hart? Ist das nicht hart für Abraham? Wir haben doch im Kapitel vorher, respektive ich habe es vorher erwähnt, im Kapitel 21, lesen wir davon, wie der Abraham schon der Ismael hat müssen wegschicken. Doch, ich denke, das ist sehr hart, was Gott hier verlangt vom Abraham. Jetzt muss er auch noch den anderen Sohn loslassen. Verlieren. Nein, noch schlimmer. Er muss ihn sogar hergeben. Opfern. Und nachher noch einmal ein Aber. Aber ist denn nicht der Isaac der, wo doch der Abraham durch ihn soll eine grosse Nachkommenschaft bekommen? Schauen wir ins Kapitel vorher. 1. Mose 21, Vers 12. Dort, wo eben Sarah vorschlägt oder sagt oder wünscht, schick die beiden weg, Hagar und Ismael. Da sagt Gott nachher zum Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen, wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Denn nach Isaac soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Nach Isaac? Doch, das hat doch Gott so gesagt. Aber macht das Sinn? Einmal ist es so, und dann tun wir rumblättern, und dann ein anderes Mal anders. Widerspricht sich da Gott nicht? Ist denn Gott zuverlässig? Oder nicht viel mehr wankelmütig? Ist so ein Gott vertrauenswürdig? Kann man sich auf sein Wort verlassen, wenn er einmal so redet und ein anderes Mal anders? Und ich stelle mir vor, dass der Abraham grösste Anfechtungen durchleidet. Dass er das stresst bis zum Äußersten, was da Gott von ihm verlangt. Ich glaube nicht, dass wir uns hineinversetzen können in die innere Not, die der Abraham durchmacht. Dass das für uns nachvollziehbar ist, was er dort erlebt, ich glaube es nicht. Noch speziell. Als ich am Predigt vorbereitet war, im Büro, kommt doch ausgerechnet einmal unser Sohn ins Büro rein. Der Micha. Er ist nächste Woche wird er 12. Und ich habe mich gerade mit dieser Frage beschäftigt und habe mir so gedacht, ui, jetzt wenn ich mir das so vorstellen. Gott will von mir, dass ich meinen Sohn hergebe. Ihr kennt jetzt vielleicht den Micha nicht, vielleicht kennt ihr mehr, oder besser, King von Thomas und Miriam Wüterich. Stellt euch mal vor, der Thomas müsste der Ben, der Nick, der Dan oder der Jon hergeben. Könnt ihr vielleicht doch ein bisschen mehr noch probieren mitzuempfingen, was so ein Vater wie der Abraham durchmacht? Kennen wir das nicht auch? So Situationen, wo unser Vertrauen besonders herausgefordert ist, herausgefordert wird oder sogar erschüttert ist. Du fühlst dich von Gott verloren. Du fragst dich, macht das Sinn, was jetzt passiert in meinem Leben? Gott sagt doch zum Beispiel, ich bin der Herr, dein Arzt, aber du bist krank, vielleicht seit Jahren, jetzt weisst du vielleicht seit kurzem, du bist sogar unheilbar krank. Ich will hier natürlich unbedingt auch noch betonen, Gott hat nie versprochen, dass es uns immer nur gut geht, dass es ihm um das hauptsächlich geht. Und er hat auch nie versprochen, dass wir nie krank werden. Und trotzdem, solche Gedanken können einem blogen. Oder ein anderes Beispiel. Jesus hat doch mal auf die Spatzen und auf die Lilien gezeigt und dazu gesagt, sorgt nicht, was ihr sollt essen und trinken. Das ist aus der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6. Wo er nachher auch noch sagt, im Vers 32b, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und im Vers 34, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Aber vielleicht bist du arbeitslos. Oder die Mann ist arbeitslos. Die Vater ist arbeitslos. Der müsst eng durch. Du betest und es passiert nichts. Die Glaube wird auf die Probe gestellt. Einerseits weisst du, das Wort Gottes sagt, Hebräer 13, Vers 5, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Aber andererseits fühlst du dich verlassen. Du schaust deine Situation an und du fühlst dich verlassen. Und das soll dich trösten. Ich hoffe, es möchte dich trösten, dass das die genau gleiche Anfechtung ist, wie sie auch der Abraham durchgemacht hat. Nämlich, Gott scheint sich zu widersprechen. Gott wirkt nicht wirklich vertrauenswürdig. Gott führt manchmal schwierige Wege. Gerade auch die, die ihm nachfolgen wollen. Die mit ihm unterwegs sind. Wir können so am Abraham sehen, dass es kann sein, dass die grösste Ungewissheit, die grösste Unruhe, die grösste Unsicherheit ins Leben hinein kommen kann. Man kann es auch gerade an dieser Geschichte sehen, die wir zusammen anschauen, am Schluss vom Vers 2, wo Gott noch zum Abraham sagt, opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also er sagt ihm es noch nie, wo denn das wird sein. Der Abraham hat keine Ahnung, wird der Berg ganz in der Nähe sein, wird das alles eine kurze Sache sein, wird der Berg sehr, sehr weit weg sein, wird er vielleicht wochenlang, monatelang unterwegs sein und die ganze Zeit die Last von der Ungewissheit müssen tragen. Er weiss es nicht, wie lange dass er die notvolle Situation wird müssen aushalten. Es muss für ihn sein, wie es rausgehen in die dunkle Nacht. Und auch wir können so von Gott geführt werden, dass es dünkt, jetzt sind wir wie in einem feisteren Tunnel, wo wir das Licht am Ende nicht sehen. Wie soll es beruflich weitergehen? Werden die Therapien oder wird die Operation helfen? Mir oder meinem Ehepartner, wo ich mir Sorgen mache um ihn? Herr, wie lange lässt du in dieser Ungewissheit? Jetzt sollen wir aber noch zusammen anschauen, was hat jetzt der Abraham da in dieser ausweglosen Situation? Und ich will es so zusammenfassen. Nämlich, Gott sagt, nimm und gang. Und der Abraham nimmt und geht. Und zwar nimmt der Abraham, was Gott ihm gesagt hat. Er nimmt nicht nur den Esel und zwei Knechte, sondern er nimmt tatsächlich auch den Isaac. Und auch noch Holz zum Brandopfer. Das zeigt ja deutlich, er hat offensichtlich die Absicht, zu tun, was Gott von ihm will. Und der Abraham geht auch genau dorthin, wo Gott will, dass er hergeht. Anders als eine andere Person im Alten Testament, der Prophet Jona. der hat doch Richtung Osten sollen, nach Ninive. Aber der ist gerade Richtung Westen. Nach Tarsis hätte er wollen flüchten. Vom Abraham aber lesen wir am Schluss vom Vers 3. Er machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Also kurz gesagt, der Abraham gehorcht. Er folgt. Nur noch eine Klammerbemerkung zum Anfang vom Vers 3, wo es heisst, da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Früh am Morgen, also offensichtlich hat der arme Mann noch eine Nacht verbringen. Wie war die Nacht für ihn? Ob er überhaupt geschlafen hat? Der Abraham folgt, und ich finde das sehr beeindruckend. Warum gehorcht der Abraham? Er tut es, weil er trotz allen inneren Kämpfen vertraut. Das macht ihn zu einem Glaubensheld. Im Neuen Testament gibt es eine Auflistung von Glaubenshelden. Hebräer Kapitel 11. Dort wird der Abraham natürlich auch aufgelistet. Und dort lese ich die Verse 17 bis 19. Hebräer 11, 17 bis 19. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Die drei Verse erklären noch recht viel zu dieser ganzen Abrahams-Geschichte mit dem Isaak. Und zwar zeigen sie uns, dass erstens mal der Abraham tatsächlich weiterhin geglaubt hat, mal im Isaak soll er eine Nachkommenschaft bekommen, eine grosse. Aber gleichzeitig hat er offensichtlich auch geglaubt, vertraut, dass es richtig ist, was Gott von ihm verlangt. Die Erklärung: Er hat die Möglichkeit gesehen, Gott kann ja meinen Sohn wieder von den Toten auferwecken. Der Abraham hat vertraut, dass Gott sich nicht widerspricht, dass Gott keine Fehler macht, dass es Sinn macht, was Gott von ihm verlangt. Und da können wir vom Abraham lernen, dass wir auf Gott vertrauen, dass er vertrauenswürdig ist, dass er zuverlässig ist. Dass er sich nie widerspricht, dass es alles Sinn macht, auch wenn wir es nicht verstehen. Der Abraham hat es gewiss nicht verstanden. Wir können vertrauen darauf, Gott macht nie einen Fehler. Das war jetzt der erste und der ausführlichste Punkt vor der Predigt. Keine Angst, die anderen sind kürzer. Die Frage war, macht das Sinn, was Gott will? Und die Antwort hat der Abraham nicht geben können, aber er hat vertraut und darum hat er gehorcht. Jetzt gehen wir weiter und sehen, dass der Abraham tatsächlich bereit ist, seinen geliebten Sohn Gott herzugeben. Ich lese Vers 4. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da haben wir jetzt die drei Tage, am dritten Tag. Er ist also drei Tage unterwegs. Eine gefühlte Ewigkeit. Letzten Sonntag hat doch der Martin Manten hier den Ausdruck gebraucht. Sie waren doch etwa 6 Wochen zu Amerika gewesen, glaube ich. Und hat also gesagt, die Zeit von der Entfernung, die Distanz von uns, ist für ihn wie eine gefühlte Ewigkeit. Aber kann man noch vorstellen, eine angenehme Ewigkeit zu Amerika ähnen. Aber könnten wir auch glauben, dass nur diese drei Tage für Abraham auch eine gefühlte Ewigkeit waren. Aber sehr unangenehm. Dass jede einzelne Minute für ihn muss schrecklich gewesen sein. Der Abraham ist von dieser Reisegruppe der Einzige, der weiss, was am Zielort soll passieren. Der Isaak weiss es nicht, die beiden Knechte wissen es nicht und der Esau, der sowieso nicht. Aber was der Abraham nicht weiss, wie lange das wird unterwegs sein, ich habe es schon angedeutet. Er hat nicht gewusst, wie lange das die Reise wird gehen, wie lange das er die fürchterliche seelische Last wird tragen. Und wir haben ja auch unsere Lasten zu tragen. Und wir wissen auch nicht, wie lange. Wie lange muss ich es noch schwer haben mit diesem schwierigen Chef? Vielleicht sind es mehr als nur drei, oder vermutlich sind es mehr als nur drei Tage oder drei Wochen. Vielleicht noch drei Monate. Oder drei Jahre. Drei Jahrzehnte. Vielleicht bis zur Pensionierung. Ich weiss es nicht. Du wirst es auch nicht wissen. Oder wie lange mutet mir noch Gott den mühsamen Lehrlingsbetreuer zu? Vielleicht noch bis zum Ende der Lehre? Oder die mühsamen Gymnasiallehrerin? Ich weiss es nicht. Du weisst es auch nicht. Oder wie lange müssen wir noch hoffen und beten, dass unsere Kinder, die mal mit Jesus unterwegs waren, aber jetzt nicht mehr nach ihm fragen, bis sie wieder umkehren würden? Wir wissen es nicht. Vielleicht wirst du es auch nie erleben. Und es passiert erst nach dem Tod. Der Abraham lässt seine zwei Knechte und der Esau zurück. Und ich lese jetzt Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Sie gehen also weiter mit genau dem, was es braucht für das Brandopfer. Es braucht Holz, es braucht Feuer, es braucht das Messer und es braucht der Isaak. Nur der Isaak weiss nichts davon. Aber offensichtlich ist der Isaak nicht nur gross genug gewesen, dass er auch hat können, oder dass er das Holz tragen kann, sondern er ist auch gross genug, dass er kann überlegen und checken, ja, da fehlt noch etwas fürs Brandopfer. Und dementsprechend stellt er die Frage in Vers 7, da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Ich finde die Anrede, mein Vater, eine enorme Herausforderung muss das gewesen sein. Ja, ein Stich ins Herz vom Abraham. Vielleicht hat er für sich gedacht, nein, ein Vater bringt doch seinen Sohn nicht um. Ein Vater bringt doch seinen Sohn nicht um. Und ich soll das tun. Und ich stelle mir so vor, wenn er sich zusammennimmt und nachher so sagt, hier bin ich, mein Sohn. Mein Sohn. So eine liebevolle Anrede. Und für ihn hat das ja ganz eine besondere Bedeutung. Mein Sohn. Sein Sohn ist ja sein Ein und Alles. Sein Sohn ist sein Leben. Sein Sohn ist seine Zukunft. An diesem Sohn, an diesem Isaak hängt ja die Verheißung. Der Isaak ist ihm über alles lieb und wertvoll. Und es ist schon eine gewaltige Spannung in der Geschichte. Wird er es tatsächlich tun? Wird er Gott bis zuletzt vertrauen, dass Gott einen Ausweg hat, eine Lösung hat? Ich lese Verse 9 und 10. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und es fällt auf, wie hier die Erzählung immer wie langsamer wird. Es wird nämlich immer alles noch ausführlicher berichtet. Bis zu den einzelnen Bewegungen wird ausgeführt, was passiert. Es steigert sich die Spannung bis zum Äußersten für Abraham, vor allem für ihn. Man muss sich das vorstellen, dass der Abraham bei allem, was er macht, weiss, für was, dass er es macht. Er weiss schon, beim Herlaufen zu den Bergen geht er her, um dort seinen Sohn herzugeben. Und wenn er den Altar aufschichtet, weiss er, dort wird er dann seinen Sohn drauflegen. Und wenn er das Holz aufschichtet, weiss er, die Flammen von dem Holz, die werden brennen, die werden seinen Sohn verbrennen. Und wenn er das Messer nimmt, weiss er, dass er als nächstes dann wird die letzte Bewegung ausführen. Vermutlich ein Schnitt durch der Halsschlag adern. Nochmal der Vers 10. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und jetzt, an dieser Stelle, ist der Augenblick da, wo man sieht, tatsächlich, wirklich, der Abraham ist bereit, sein Liebste und Wertvollste herzugeben. Absolut beeindruckend. Vorbildlich. Bin ich auch bereit, wie der Abraham loszulassen, was mir lieb ist? Sogar mein Liebste, mein Wertvollste. Bin ich auch bereit, wenn es muss sein, sogar mein Leben zu geben? Für Jesus, mein Herr und Erlöser? Wir haben im zweiten Punkt gesehen, der Abraham ist tatsächlich bereit, sein einziger Sohn, den er noch hat, sein geliebter Sohn, Gott herzugeben. Und ich komme jetzt zum letzten. Der Abraham hat Gott bis zuletzt vertraut und die Prüfung bestanden. Ich lese die Verse 11 und 12 an. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham! Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Die Spannung löst sich endlich. Endlich greift Gott doch noch ein. Endlich rettet er wieder, hier durch den Engel. Endlich handelt er, endlich macht Gott klar, dass er sich nicht widerspricht. Sein erstes Wort, sein Wort von Kapitel 21, das gilt. Es ist so, durch Isaac sollst du, Abraham, eine grosse Nachkommenschaft bekommen. Und das zweite Wort, der Befehl, der Sohn zu töten, das war nur, um den Glauben auf die Probe zu stellen. Was für eine Freude, der Isaac darf leben. Der Abraham bekommt den Isaac, den er schon hergegeben hat, den er schon losgelassen hat, wieder zurück. Was für eine Freude. Gott führt manchmal schwierige Wege, aber er führt seine Kinder durch Sorge und Not zur Freude. Es kann vorkommen, dass Gott uns wie in die dunkle Nacht hineinführt, aber es wird Tag werden. Es kann vorkommen, dass wir uns fühlen wie im finsteren Tunnel, wo wir das Licht am Ende nicht sehen. Aber Gott wird uns wieder rausführen. Übrigens, der Vers, den Hugo ausgesucht hat, der passt eigentlich wunderbar. Weiss noch jemand, wo er steht? Ich habe mir's noch gut merken, weil 37 ist eine Primzahl. Und wenn wir Ziffern 3 und 7 multiplizieren, gibt es 21. Also müsste es Hiob 37, 21 sein, die muss man testen. Genau. So tut man sich Bibelstellen merken. Und jetzt sieht man das Licht nicht, das durch die Wolken verdunkelt ist. Aber ein Wind fährt daher und fegt den Himmel rein. Ja, vielleicht bist du in ihrer Situation, da siehst du das Licht nicht. Es ist alles vernebelt. Wolken. Aber es kommt das Licht. Es kommt der Wind, der es wegputzt und du wirst das Licht wieder sehen. Gott lässt uns manchmal in der Ungewissheit, wie es mit uns weitergeht oder mit unseren lieben Angehörigen. Wir wissen nicht, wann er wird eingreifen. Aber wenn Gottes Kinder dunkle Täler gehen, wir sind immer auf dem Weg zum Licht. Wieder ans Licht. Und das gibt uns Hoffnung. Das gibt Grund zur Freude. Wir dürfen mit einer gewissen Grundfreude durchs Leben gehen. Wir müssen nicht Angst haben vor der Zukunft. Es mag vielleicht Gottes Weg sein für dich, dass du krank bleibst bis zum Tod. Aber nochmal, Gott führt durch Sorge und Not zur Freude. Und das gilt gerade auch für dich, wenn du unheilbar krank sein solltest. Wenn du ein Kind von Gott bist, wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann wirst du leben, auch wenn du gestorben bist. Weil der, wo wir alle glauben, hat von sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 11, Vers 25. Wir erwarten ein zukünftiges Leben. Das Leben, das wir davon gesungen haben, mit diesen goldenen Strassen. Ein Leben, wo es keine Trauer mehr wird geben. Mit einem neuen Körper, ohne Schmerzen, ohne Leid. Ich lese noch die zweite Hälfte von Vers 12. Da sagt Gott durch einen Engel zum Abraham, nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest. Da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Der Abraham hat die Prüfung bestanden. Er hat bis zuletzt vertraut, dass Gott sich nicht widerspricht. Er hat ja keinen Ausweg gesehen, aber er hat Gott eine Lösung zugetraut. Gott hat dem Abraham gewiss sehr viel zugemutet. Er hat dem Abraham zugemutet, dass er sein Liebster und Wertvollster würde geben. Er hat ihm eine schwere Glaubensprüfung zugemutet. Aber, wenn wir es doch so sehen, Gott hat dem Abraham sehr viel zutraut. Er hat ihm zutraut, dass er den Test wird bestehen. Und wenn Gott auch uns viel zumutet, schauen wir es doch auch so an. Er tut uns viel zutrauen. Er tut uns zutrauen, dass wir Mut haben. Zumutung. Dass wir Mut haben in der schwierigen Situation. Dass wir vertrauen, wenn es schwierig ist. Wenn es hoffnungslos ist. Möchte Mut machen, festzuhalten an unserem Herr und Gott, an Jesus Christus. Vertraue auf ihn. Dein Vertrauen wird belohnt werden. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, welche eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, wir können auch sagen, nachdem ihr gehorsam gewesen seid, wie der Abraham, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Hebräer 10, 35 und 36. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und zusammenfassen. Die wichtigsten Punkte. Gott hat dem Abraham etwas befohlen, was der Abraham nicht verstanden hat. Es hat für Abraham keinen Sinn gemacht, dass er durch Isaac so viel Nachkommen bekommen einerseits und jetzt soll er ihn aber opfern. Gott scheint sich zu widersprechen. Aber der Abraham vertraut und darum gehorcht er. Er nimmt und geht. Er nimmt der Isaac und geht zum Berg. Der Abraham weiss aber nicht, wie lange er wandern müssen, wie lange er wird müssen, die riesige seelische Last tragen müssen. Aber Gott weiss es. Er weiss es auch bei uns. Und der Abraham ist tatsächlich bereit, auch sein Liebstes, sein Wertvollstes zu geben, sind wir es auch. Und am Schluss haben wir gesehen, Gott widerspricht sich nie. Er führt auch schwierige Wege, aber er führt seine Kinder durch Sorge und Not zur Freude. Durch Sorge und Not zur Freude. Und wenn Gott dir viel zumutet, dann schau es doch so an, er traut dir viel zu. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, welche eine grosse Belohnung hat. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir es ja auch gerade an dir sehen können. Mit dem Kommen in die Welt, wo du es nicht nur einfach gehabt hast, im Gegenteil. Sie haben dich abgelehnt, viele. Du bist ins Finstere gekommen, du, wo du Licht bist. Und sie haben dir das Kreuz gebracht. Fürchterlich, der Weg. Ich denke an Garten Gethsemane. Ich denke an dein Leiden am Kreuz. Ich denke, ja, an das Spotten über dich. Aber Herr, auch bei dir sieht man, es ist zur Freude gegangen, zur Auferstehungsfreude, zum Licht, zum Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben, hast du gesagt. Und Herr, ich danke dir für alle, die hier sind, die an dich glauben. Und ich bitte dich, hilf uns, auch wenn du selber der bist, der uns prüft, hilf, dass wir festhalten daran, du meinst es gut mit uns. Du bist ein guter Gott, dir kann man vertrauen. Du bist vertrauenswürdig. Du bist ja auch der, der uns schliesslich liebt. Was sich ja gerade daran zeigt, dass du dich hergehst für uns am Kreuz von Golgatha. Du bist Liebe. Du bist als Person Liebe und du handelst in Liebe. Und wenn wir es manchmal nicht so weit sehen, tu uns doch auch gerade durch dein Wort immer wieder den Blick schenken auf dich, wo du Liebe bist. Danke vielmals. Amen.